Gnade sei mit euch von Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In der heutigen Andacht am Heiligen Abend möchte ich dann Fortführung in der Weihnachtsgeschichte machen, die unser Werner schon gelesen hat teilweise. Und zwar finden wir den Text Lukas 2, die Verse 15 bis 20. Lukas 2, die Verse 15 bis 20. Und als die Engel von ihnen gegen den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilen und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir wollen heute Nachmittag über die Weihnachtsgeschichte und die Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus nachdenken. Denn mit der Geburt Jesu in Bethlehem wurde der Gottessohn, der von Ewigkeit her existiert, nicht nur Mensch, sondern es wurde auch offenbar, dass in Jesus Gott selber zu den Menschen kam. Wir müssen in diesem Zusammenhang alle Fragen, die wir heute aus dieser Welt und aus Sicht der Naturwissenschaften haben, zurückstellen. Denn wenn Gott, der Schöpfer, handelt, dann kann es sein, dass er die uns bekannten Naturgesetze umgeht und Dinge tut, über die wir uns wundern. Sicher, am Anfang wusste nur Maria, dass sie durch die Wirkung des Heiligen Geistes schwanger geworden war, aber indem dieser Sachverhalt nun hier im Lukas-Evangelium dokumentiert wurde, wurde er allen Menschen kundgetan. Wir wissen, dass Gott selbst das Ereignis der Geburt seines Sohnes den Menschen bekannt gemacht hat. Er sandte einen Engel, der einigen Hirten, die nachts auf dem Felde bei ihren Herden weilten, mitteilte, wie wir es eben schon auch in der Schriftlesung gehört haben. Und da hieß es: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Gott hatte hier ein Wunder getan und das musste bekannt gemacht werden. Und wie wir wissen, wandte er sich dabei nicht an die damalige religiöse Elite des Gottesvolkes, sondern er suchte sich hier ganz unverfängliche Männer aus, die nicht in ihren religiösen Vorstellungen glaubten, sondern die gewohnt waren, ihre Augen und Ohren zu gebrauchen und Tatsachen als solche zu erkennen und auch benennen zu können. Wir wissen, dass es ein Grundprinzip unseres Herrn ist, dass er sich immer eher das Niedrige aussucht als das Hohe. Das können wir auch hier dran ganz klar erkennen. So gewöhnlich und alltäglich nun die Geburt eines Kindes ist, so ungewöhnlich sind einige Umstände, unter denen unser Herr Jesus Christus auf die Welt kam. Die Tatsache, dass Bethlehem wegen der Volkszählung überfüllt war und Maria und Josef keinen Platz mehr in einer Herberge fanden, sondern in dem wohl daneben liegenden Stall, und das Kind in der Krippe gehörten wohl ebenso dazu wie die Erscheinungen der Engel auf dem Feld bei den Hirten. Und all diese Umstände nun dienten dazu, das neugeborene Kind auszuweisen. Und das war aber auch nötig, denn wer immer das Kind in der Krippe sah, sah ja nur ein neugeborenes Kind, das wie alle anderen Kinder in dem Alter auch in Windeln gepackt war, also nichts Außergewöhnliches, sondern etwas Alltägliches, so wie es auch heute noch praktiziert wird. Die Erscheinung der Engel nun auf dem freien Feld war für die Hirten keine fromme Einbildung. Vielmehr erkannten sie diese Erscheinung hier, die hier geschah, als eine Wirklichkeit. Denn es war ja auch vom Alten Testament her bekannt, dass Gott sich in der Mitte seines Volkes offenbarte und dass dabei auch mal eben außergewöhnliche Dinge geschahen. Nun hatte Gott jedoch mehr als 400 Jahre geschwiegen und Offenbarungen hatte es bis dahin auch bei den Hirten natürlich nicht gegeben. Und deswegen hatten sie auch Anlass, wie wir gehört haben, sich zu fürchten, als ihnen die Engel erschienen. Denn was sie da zu sehen und zu hören bekamen, stand ja ganz außerhalb ihrer Erfahrung. Wie würden wir reagieren an ihrer Stelle? Nun, sie erkannten und hörten die Engel mit ihren eigenen Augen und Ohren. Und das war der Anlass, dass sie der Erscheinung glaubten. Was sie gesehen und gehört hatten, war eben keine akustische oder optische Täuschung. Dabei wollen wir uns eines merken, ihr Lieben. Der Glaube kann der Erfahrung nicht entbehren. Das Wort Gottes selbst treibt überall auf die Erfahrung hin. Diesem Zeichen sollen sie nachgehen. Wie einst Maria auch. Denn der Glaube soll zum Schauen führen, was für uns, so wie wir versammelt sind heute Nachmittag, noch zukünftig ist. Doch wenn wir auch eines Tages beim Herrn im Himmel sein werden, dann dürfen wir auch schauen, was wir geglaubt haben. Und das wird, wie wir wissen, sehr, sehr wunderschön sein. Nun beginnt unser Andachtstext hier mit der Feststellung, nachdem die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, hören wir Folgendes, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Jetzt müsste dem einen oder anderen doch hier etwas auffallen, was doch etwas merkwürdig ist. Und zwar die Wendung, lasst uns sehen die Geschichte, die da geschehen ist. Eine Geschichte kann man doch nicht sehen, sondern nur hören. Oder? Warum ist hier vom Sehen die Rede? Nun, weil das Wort, das, was durch die Engel verkündigt worden war, ein Ereignis ist. Eine Tatsache. Und darum war die Geschichte nicht nur alleine eine Erzählung, sondern wirklich auch etwas, was geschaut, erlebt und ergriffen werden konnte. So wie es auch Johannes in seinem ersten Brief uns beschreibt. Demzufolge brachen sie bald nach der Erscheinung nun auf und wollten das, wovon die Engel sie nun in Kenntnis gesetzt hatten, natürlich auch sehen. Wir können davon ausgehen, dass sie das Haus mit dem Stall in der Stadt Bethlehem erstmal suchen mussten. Vielleicht haben sie auch an mehreren Orten in dieser Stadt nachgefragt, ob denn ein neugeborenes Kind im Hause wäre und in einer Krippe läge. Auf jeden Fall fanden sie das Kind, wie wir gehört haben, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, genauso wie es der Engel gesagt hatte. Und das war hier nicht Zufall. Nein, es sollte ihnen zufallen, denn Gott hatte ja vorher alles festgelegt. Auch das ist immer wieder eine wunderbare Tatsache, dass wenn uns der Herr einen Auftrag gibt, dass er uns auch dazu alle nötige Hilfe beiseite stellen wird. Und dabei ist es egal, um was es sich für einen Auftrag handelt. Auch das dürfen wir wissen und mitnehmen im Glauben. Nun, es wird uns im Lukas-Evangelium nicht berichtet, was die Hirten dort beim Anblick des Kindlein in der Krippe taten. Ob sie es anbeteten, ob sie irgendwelche Gaben überreichten, die sie vielleicht mitgebracht hatten, etwa eines ihrer Schafe. Das war auch alles nicht wichtig. Die Hirten wurden also sozusagen Augenzeugen von der Wahrheit, der Verkündigung des Engels und damit der Geburt unseres Herrn und Erlösers. Es geht hier dem Evangelisten Lukas um nichts anderes, als zu zeigen, dass die Geburt Jesu Wirklichkeit war und dass die Hirten durch die Erscheinung der Engel auf diese Wirklichkeit hingewiesen wurden. Dieses Geschehen aber hatte es in sich, wie wir wissen. Denn es ging ja dabei um das größte Wunder, das auf Erden je geschehen ist. Nämlich, dass der unsichtbare Gott in seinem Sohn Mensch geworden ist. Nun war Gott selbst da, mitten in dieser Welt, und das als ein kleines, hilfloses Kind. Dieses soeben geborene Kind soll der Herr der Welt, der Heiland, der Messias sein? Nun, was taten die Hirten? Sie warteten den Tag nicht lange ab. Wir können daraus schließen, wo es das Christusereignis zu sehen gilt, so wie es die Hirten sehen durften. Da bedarf es der Eile, da bedarf es eben eines schnellen Entschlusses und einer eilenden Tat, dies zu überprüfen und kundzutun. Und so eilten nun die Hirten zu Maria und Josef, um mit ihnen über die Erscheinung der Engel zu reden und ihnen zu erklären, warum sie sich aufgemacht hatten, das Kind zu sehen und warum sie es nun besuchten. Aber was bekamen sie da nun zu sehen? Nun zunächst ein dunkler, wahrscheinlich schmutziger Stall, ein hilflos soeben geborenes Kindlein, welches da armselig da lag, dass es nicht mal eine Wiege hatte, sondern in einem Futtertrog der Kühe und Schafe lag. Sie mussten sich auch damit abfinden, dass von dem Kind kein besonderer Glanz ausging. Es hatte keinen Heiligenschein, der es als etwas Besonderes ausgewiesen hätte. Es war auch nicht so, wie es der bekannte Maler Rembrandt auf einem seiner Gemälde von der Anbetung der Hirten gemalt hatte, eben mit diesem Heiligenschein. Was war hier nötig? Und hier war ganz alleine ganz großer Glaube nötig, der hier von den Hirten gefordert wurde. Ein Gegensatz bestand zwischen dem Wort des Engels und dem Lobgesang der himmlischen Heerscharen einerseits und dem Ereignis im finsteren Stall andererseits. Dieser unerhörte Gegensatz zwischen dem Wort draußen und dem Ereignis drinnen, zwischen der freudevollen Verkündigung und der rauen Wirklichkeit und der Jämmerlichkeit im Viehstall fällt hier sehr deutlich auf. Nun, so hat alles seine Zeit, wie wir wissen, und auch die Anwesenheit der Hirten bei dem neugeborenen König der Juden hatte seine Zeit. Sie mussten irgendwann, vermutlich schon bald am frühen Morgen nach dieser ereignisreichen Nacht zu ihren Herden zurückkehren. Doch es war klar, dass sie all das, was ihnen widerfahren war, nicht für sich behalten konnten. Denn es stand ja im öffentlichen Interesse, davon zu reden. Also breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und das öffentliche Interesse, wie wir uns vielleicht vorstellen können, war auch zur damaligen Zeit an dieser Nachricht nicht allzu groß, weil wir es auf dem Hintergrund verstehen müssen, dass im damaligen Volk Gottes es immer noch Menschen gab, die eben nicht auf den Erlöser warteten, der ihnen im Alten Testament verheißen war. Sicherlich gab es auch wenige, die darauf warteten. Und für sie war natürlich diese Kunde von sehr großer Bedeutung. Sicherlich haben auch von ihnen nicht alle diese Erwartungen geteilt. Denn nachdem Gott, wie gesagt, über Jahrhunderte hinweg keinen Propheten mehr gesandt hatte, war das Leben so alltäglich, ja man kann sagen so nüchtern geworden im Volk Gottes, dass man eben keine besonderen Ereignisse mehr erwartete. Und das Ergebnis davon ist, wenn Gott sich zurückzieht, dann macht sich der Unglaube breit. Und das geschah auch im Volk Gottes. Es waren eben nur wenige, die den Zusagen Gottes noch glaubten, die noch mit dem Kommen des Erlösers rechneten. Immerhin aber wurde nun durch das Wort der Hirten bekannt, dass Gott etwas Besonderes getan hatte, ja, dass der, der nach den alttestamentlichen Verheißungen kommen sollte, nun geboren war. Lukas beschreibt uns die Reaktion der Leute mit den Worten, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Sie wunderten sich. Ja, was heißt eigentlich sich wundern? Das heißt ja nichts anderes, als dass man sich etwas nicht erklären kann. Oder wenn etwas passiert, was man vorher nicht berechnet hat oder vielleicht nicht berechnen kann. Das kann sowohl etwas Gutes als auch etwas Böses sein. Doch wie der Mensch nun mal so ist, wundert er sich häufiger eben über etwas Gutes. Und so auch hier in der Situation. Doch ihr Lieben, wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. Diese Verwunderung ist noch kein Glaube. Es kann das Gegenteil sogar sein, nämlich ein ganz ungläubiges Staunen. Somit war also hier, müssen wir hier an dieser Stelle aufpassen, dass also Verwunderung nicht gleich Glaube ist. Denn der Glaube aber findet dort seinen Platz, wo Menschen Jesus wirklich erkennen als ihren Erretter und Herrn. Und deshalb war das Wort der Hirten geeignet, die Menschen auf die Erscheinung Jesu vorzubereiten und dem Glauben den Boden zu bereiten. Denn wir alle wissen, es sollte ja schließlich noch einige Jahre dauern, bis das neugeborene Kindlein in der Öffentlichkeit auftreten und seine messianische Tätigkeit aufnehmen wird. Schließlich wird in unserem Text auch noch etwas von Maria, die Mutter Jesu, erwähnt. Sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, heißt es da. Und das ist das Einzige, was wir in der ganzen Geburtsgeschichte von Maria lesen. Hier erschien nicht der Engel in der Herrlichkeit Gottes. Sie hörte nicht den Lobgesang der Engelsscharen, sondern sie ist umgeben von lauter Niedrigkeit. Doch dieser eine Satz von Maria gibt uns doch einen wirklichen Blick in ihr tiefstes Inneres. Nicht ein Verwundern war es wie bei den anderen, die wir eben gehört haben. Nein, wir hören hier etwas davon, ein Behalten und ein Verarbeiten im Herzen. Und ihr Lieben, das sind auch die Grundbedingungen, die wir haben müssen, um das Evangelium anzunehmen. Da sind wir doch mitten im Evangelium. Das Evangelium nimmt nicht nur ein warmes Herz in Anspruch, sondern auch ein treues Gedächtnis zum Behalten, zu überdenken und Bewegen seines großen Inhaltes. Tief im Herzen muss das sein. Und nur so wird das Evangelium ein festes Eigentum für uns. Denn die Heilsgedanken unseres Gottes sind so groß und so tief und so reich, dass wir sie nicht auf einmal fassen und bewältigen können. Sie wollen verarbeitet sein. Und wie wir alle wissen, ist das immer ein Stückwerk. Luther sagt dazu, Gott will, dass sein Wort uns ins Herz hineingedruckt werde und ein solch Mahlzeichen bleibe, welches niemand abwaschen kann, gerade als wäre es darin gewachsen und ein natürlich Ding. Wie treu nun Maria alles behielt und verarbeitete, das sehen wir aus dem genauen Bericht, den sie von all diesen Erfahrungen auch Lukas gegeben hat und der durch sie dann auch auf uns heute gekommen ist, überliefert wurde. Es ist von daher nicht von ungefähr, dass eben Lukas uns diesen Sachverhalt hier so genau berichtet. Er hatte ja, wie er in der Vorrede zu seinem Evangelium sagt, alles genauestens erkundet und mit seiner Schrift seinen Lesern und damit auch uns heute Kunde von dem Herrn Jesus Christus gegeben. Und Maria war die einzige Quelle, die die Ereignisse rund um die Geburt Jesu beschreiben konnte. Ich denke, das kann jede Mutter, jede Schwester, die Mutter ist, auch von sich berichten mit ihren Kindern. Wer könnte sonst besser alles mitbekommen? Denn sie hatte sowohl die Ankündigung der Geburt Jesu berichtet und die Erklärung, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger würde, aber auch alles, was ihr die Hirten von der Engelserscheinung gesagt hatten. Und zu erwähnen wäre hier auch an dieser Stelle, was im Anschluss an unserem Text in Kapitel 2 berichtet wird, nämlich die Darstellung Jesu im Tempel, seine Beschneidung, aber vor allem auch, was Simeon und Hanna von Jesus sagten. Und nicht zuletzt kannte sie auch Elisabeth und Zacharias, die Eltern Johannes des Täufers, und konnte von Gottes Handeln auch in deren Leben berichten. Und da Maria noch recht jung war, konnte sie sich all diese Details merken über Jahrzehnte hinweg. Indem sie das, was sie neben ihrem eigenen unmittelbaren Erleben auch noch von anderer Seite in Erfahrung brachte und es bedachte, konnte sie sich schon damals ein Bild von ihrem Sohn machen. Nun, unser Herr Jesus Christus entwickelte sich nach seiner Geburt, so wie man es zu sagen pflegt, in der Welt wie ein ganz normaler junger Mensch. Er lernte laufen und sprechen. Er lernte seiner Entwicklung entsprechend alles das, was zum Leben gehörte. Er lernte auch von seinem Vater Josef, in Anführungsstrichen Vater Josef, den Beruf des Zimmermanns. Doch vor allem, jetzt kommt das Wichtige, ihr Lieben, lernte er das Alte Testament kennen, die Bibel der Juden seiner Zeit. Zusammengesagt kann man sagen, seine Entwicklung war so normal, dass seine Mutter und sein Vater Josef, als sie ihn nach mehreren Tagen der Suche schließlich im Jerusalemer Tempel fanden, ganz vergaßen, dass er Gottes Sohn war und somit im Hause seines Vaters gleichsam auch zu Hause war. Maria hielt ihm dann vor, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Als er ihn antwortete, dass er im Hause seines Vaters sein müsse, verstanden sie ihn nicht. Wir sehen also, die Ereignisse rund um die Geburt unseres Herrn Jesus Christus macht deutlich, dass und wie Gott seinen Sohn in die Welt gebracht hat. Er wurde durch die Geburt von Maria, der Jungfrau, Mensch. Er nahm unser Fleisch und Blut an, um uns in seinem Leiden und Sterben am Kreuz wirklich vor Gott vertreten zu können. Er musste ganz Mensch werden. Und wie wir wissen, war er auch am Kreuz verlassen vom Vater. Er ist hinuntergefahren in die Tiefen. Er hat alles das stellvertretend für uns auf sich genommen, was uns als Sünder die gerechte Strafe vorbehalten ist. Er hat den ganzen Zorn des Vaters für uns getragen. Und das ist auch die wunderbare Botschaft, die wir weitergeben dürfen, die uns auch immer wieder am Geburtstag unseres Herrn daran erinnert, was er auf sich genommen hat, als er die Herrlichkeit des Vaters im Himmel verlassen hat. Auf eines allerdings wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, nämlich auch noch die Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers, sowie dessen Geburt und die Zeichen, die auch in einem gewissen Zusammenhang geschahen. Denn diese hatten sich ja nur ein halbes Jahr vor der Geburt Jesu in Jerusalem und auf dem judäischen Gebirge ereignet. Auch Bethlehem, wo sich die Geburt Jesu und die uns an Weihnachten beschäftigen Dinge ereignet hatten, lag in diesem judäischen Land. Während die Geburt Johannes des Täufers an mehreren alttestamentlichen Ereignissen uns erinnert, zum Beispiel an Sarah und ihren Sohn Isaak, an Hannah und ihren Sohn Samuel, denen Gott nach einer Zeit der Unfruchtbarkeit den ersehnten Sohn gab, so war die Geburt Jesu doch ohne Beispiel. Denn durch sie kam wirklich Gottes Sohn zur Welt. Zum Schluss unseres Textes hören wir noch davon, wie die Hirten wieder umkehrten zu ihrer Herde, die wieder der täglichen Pflege und Bewachung, wie wir uns vorstellen können, bedurfte. Da stellt sich nun die Frage, war nun nicht wieder alles im alten Stand geblieben? Fielen die Hirten nicht wieder zurück in dem sogenannten, wie man das heute sagt, Alltagsleben oder in diesem Trott? Nein. Denn die Hirten haben etwas Neues empfangen und damit war alles in ihrem Leben neu geworden. Einen neuen Blick in den Himmel, einen neuen Blick auf die Erde bis in den Alltag hinein. Durch die Geburt Jesu. Und bei alledem priesen und lobten sie Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es denn zu ihnen gesagt war. Und wie in der Nacht zuvor die Engel Gott lobten, so taten es nun die Hirten hier auf Erden und auf ihre Weise. Dabei wird uns nicht berichtet, ob sie Psalmen gesungen haben oder Loblieder. Aber wir können sicher sein, dass ihr Mund war voll des Lobes Gottes, weil ihr Herz voll war von dem, was sie sowohl von den Engeln als auch von Maria gehört hatten und von dem, was sie gesehen hatten. Wir können daraus schließen, dass sie dem Wort, das sie gehört hatten, glaubten. Folglich also, dass sie das neugeborene Kind als ihren Erretter erkannt haben. Sie konnten nicht anders als Gott für dieses Wunder, dessen Zeugen sie ja nun waren und geworden sind, danken. Auch wenn wir nicht mit den Hirten in Bethlehem bei der Geburt Jesu dabei waren, doch so können wir es ihnen, ja so müssen wir es ihnen gleich tun, vom Herzen her. Und das Weihnachtsfest ist ganz gewiss ein Anlass, Gott für die Sendung seines Sohnes, für das Kommen Jesu, unseres Erlösers, in diese Welt, um uns sündige Menschen aus dem ewigen Verderben zu erlösen, zu danken und ihm zu loben und zu preisen. Denn er hat in seiner Liebe zu uns seinen Sohn gesandt, um uns mit sich zu versöhnen. Und ein jeder, der an ihn glaubt, ein jeder, der seine Sündhaftigkeit erkennt und bekennt und dann zu ihm hinflieht und Buße tut, und das Evangelium von Christus hört und annimmt, wird nicht zu Schanden werden, sondern wird das ewige Leben haben, so wahr Gott getreu und wahrhaftig ist und die Seinen niemals täuschen kann und wird. Und so ist auch unser Lob ein Ausdruck unseres Glaubens, nämlich dass wir seinem Wort, welches das Kommen Jesu bezeugt, Glauben schenken. Und lasst uns das heute am Heiligen Abend wieder neu bedenken, was Gott in seinem lieben Sohn für uns Sünder getan hat. Dafür wollen wir wahrhaftig unserem himmlischen Vater danken, preisen und loben und ihm in allem die Ehre geben. Amen.